Welcome to Last Exit with Valerie Springer on Campus and City Radio 94.4.
Hallo ihr Lieben, ich habe heute das große Vergnügen, ja, es ist mir eine Freude und ein Vergnügen, euch Alex Lovrek vorzustellen, Kabarettist und Singer-Songwriter. Alex hat sich der Gelassenheit eines lächelnden Lebens verschrieben. Große Frage, darf man heutzutage gelassen sein, lächeln, heiteren Gemüts sein? Der Kabarettist Gerhard Polt hat in einem Interview mit der Passauer Neuen Presse gesagt, dass er davon überzeugt ist, in Kriegszeiten auch Humoriges verbreiten zu dürfen. Polt sagt, dass es den armen Hunden in der Ukraine überhaupt nichts nutzt, wenn einer bei uns nicht lacht, so traurig und grauenhaft das auch ist. Für Polt ist Humor auch ein Trost, auch eine Ablenkung, auch eine Verarbeitung, wenn man mit einer Situation nicht fertig wird. Und bei 24vita.de lese ich, dass Humor in Kriegszeiten keine Konflikte löst, aber es befreit von der Last und hilft, mit dem Unberechenbaren, dem scheinbar Ausweglosen, besser klarzukommen. Jetzt aber zu Alex Lovrek, um den es in meiner heutigen Sendung geht. Er wird euch in der folgenden Stunde erzählen, was er über das Lachen denkt, über Corona, über den Ukraine-Konflikt, über das Schulsystem, ja und auch übers Meditieren. Jetzt lasse ich dich aber zuerst einmal selbst sprechen, Alex.
Mein Name ist Alex Lovrek. Vielen Dank, Valerie, für die Möglichkeit für dieses Interview. Freut mich wahnsinnig. Ich bin Kabarettist, Singer, Songwriter und habe die letzten paar Jahre damit verbracht, in diesem Hobby sozusagen zu frönen und hoffe, dass ich bald wieder auf die Bühne kann. Die letzten 4, 5 Jahre habe ich begonnen, das zu tun. Davon waren 2 bis 3 Jahre ein bisschen Corona-Schaum gebremst, was mir über die Zeit gegeben hat, mich intensiver mit Musik und der Produktion eines Musikalbums zu beschäftigen, was mir wahnsinnige Freude gemacht hat. Und jetzt sitze ich hier bei dir, was mich sehr glücklich macht.
Erzähl uns einmal, wie dein Werdegang war. Wie war deine Ausbildung, deine beruflichen Stationen? Du hast ja viele Erfahrungen in den verschiedensten Bereichen gesammelt, sozusagen deinen Last Exit gesucht aus einem vorgegebenen Lebensweg, den du so nicht akzeptieren wolltest. Du hast dich, wenn man so will, in den verschiedensten Bereichen ausgetobt.
Eigentlich schon. Also angefangen habe ich mit einer klassischen Schulbildung, die mein Leben wahrscheinlich auch in der einen oder anderen Hinsicht sehr geprägt hat, weil ich mit dem Schulsystem besonders im Nachhinein nicht sehr glücklich war. Ich habe es geschafft, durch Sport eigentlich mich durch die Schule selber durchzubringen und habe jede freie Sekunde mit meinen Freunden Sport betrieben, Basketball gemacht. Bin auch nachher Basketballprofi geworden für doch einige Jahre. Habe nachher ein bisschen die durch Sport und Schule versäumte Jugend aufgeholt, indem ich im Volksgarten in Wien in der Clubdiskothek hinter der Bar gearbeitet habe, als Cocktail-Barkeeper. Habe dann mit einem Freund eine Internetfirma gemacht, war ein bisschen in der Gastronomie, habe ganz verschiedene Dinge einfach ausprobiert. Mir war dieses Konzept nie ganz klar, dass man mit seinem Leben nur eine Sache machen kann. So, du bist jetzt Tischler, du bleibst jetzt Tischler die nächsten 40 Jahre. Ich habe immer noch 5 bis 10 Jahren spätestens, wollte ich mich an irgendetwas Neuem ausprobieren. Und das ist eigentlich bis heute fast so geblieben. Also jetzt macht mir Kabarett und Musik wahnsinnige Freude. Wer weiß, was in 10 Jahren ist.
Nächste Frage an dich. Wie bist du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Ich habe immer gern geschrieben. Also Texte geschrieben habe ich immer schon, auch wie ich mit Kunst und Bühne noch gar nichts zu tun hatte. Ich habe immer gern ein bisschen musiziert, aber alles nur für mich eigentlich. Und habe einen sehr lieben Freund, der Kabarettist ist. Wir teilen den gleichen Humor, kann man sagen, und haben ewig lange Gespräche geführt und herumgeblödelt. Er hat mir gesagt, du kannst es genauso. Und ich habe ihm das geglaubt, bin aber erst später drauf gekommen, dass er aus falscher Bescheidenheit das, glaube ich, all seinen Freunden erzählt hat. Ich war aber der Einzige anscheinend, der ihm das abgenommen hat, vielleicht aus kleiner Selbstüberschätzung, ich weiß es nicht. Und habe dann begonnen, kleine Kabarettabschnitte zu schreiben, so 10 Minuten, 15 Minuten, habe versucht, mit denen auf die Bühne zu kommen. und habe dann über die nächsten ein, zwei Jahre ein abendfüllendes Bühnenprogramm geschrieben, das Missverstand heißt, mit dem ich schon ein paar Mal aufgetreten bin. Dann war erster Lockdown, dann habe ich alle Termine absagen müssen, bin im Herbst, wann war das dann, 2020, wieder aufgetreten, dreimal, habe die restlichen Termine wieder absagen müssen. Und dann habe ich gesagt, na gut, jetzt warte ich ab, bis der ganze Wahnsinn ein bisschen vorbei ist und habe in der Zwischenzeit mich der Musik gewidmet.
Und jetzt habe ich eine Frage an dich, die jeder Künstler irgendwann hört. Ich stelle sie dir auch, nämlich ob du, Alex, etwas mit dem, was du tust, bewirken willst.
Also mit dem Kabarett ist es so, erstens lache ich selber wahnsinnig gerne. Ich liebe Humor in jeder Hinsicht, so verschiedenfarbig in allen seinen Facetten, wie der auch so sein kann. Mir ist der Satz im Kopf geblieben, während man lacht, kann man keine bösen Gedanken fassen. Und das stimmt auch interessanterweise. Also man muss nicht einmal von innen heraus lachen, du kannst dein Gesicht in eine grinsende Position begeben und es ist fast nicht möglich, gleichzeitig an etwas Negatives zu denken. Ein russischer Wissenschaftler, ich glaube Norbekow, aber nagel mich nicht fest, ich glaube Norbekow war das, der hat ein Lachkloster gegründet. Der hat auch schwerkranke Menschen aufgenommen dort in diesem Kloster. Und dort hast du nur zwei Aufgaben. Das eine ist Lachen und das andere ist Arbeiten. Und zwar nicht Lachen von innen heraus, sondern einfach nur deine Muskeln in eine lachende Position zu bewegen. Das fand ich wahnsinnig spannend, weil normalerweise funktioniert es so, du hast eine Situation, die siehst du, die riechst du, die hörst du, was auch immer. Die Sinnesorgane funken an dein Hirn funkt zurück an die Muskeln. Das war eine lustige Situation, bitte lachen. Und dann werden Endorphine und Hormone und so weiter ausgeschüttet. Das kann man aber auch umkehren. Das heißt, du kannst sinnlos lachen, aus welchem Grund auch immer, indem du einfach nur deine Muskeln in eine Grinseposition begibst. Und ich habe das ausprobiert tagelang. Meine Familie hat geglaubt, ich bin verrückt geworden. Und wenn du lang genug die Muskeln in diese Position begibst, dann versteht dein Hirn irgendwann nicht mehr, warum die Muskeln in dieser Position sind. Und das Hirn beginnt Endorphine auszuschütten. Das heißt, irgendwann schwebst du auf der Wolke 7, jede deiner Zellen vibriert schon von selbst vor lauter Glückshormonen und der hat sogar Kranke damit geheilt, praktisch mit dieser Taktik. Also Lachen ist einfach großartig in jeder Hinsicht, deswegen liebe ich das. Und bei der Musik war es so, dass ich eigentlich durch das Corona-Geschenk dazugekommen bin. Irgendwann wurde es zu Hause immer kleiner und immer enger und ich habe mir gedacht, ich fahre jetzt in unser Tanzstudio. Ich habe hauptberuflich ein Tanzstudio mit meiner Frau, das natürlich leer war durch Corona-Lockdowns. Und ich habe mich dort hingesetzt und habe begonnen, auf GarageBand am Telefon Harmonien zu machen. Und dann sind plötzlich Texte gekommen. Und ja, ich habe schon den Anspruch, dass jeder Song eine Aussage hat, die, also nur ich liebe dich, du liebst mich, ich bin traurig, ich weiß nicht, das genügt mir nicht. Also es schon soll sehr wohl eine Message dahinter sein, bei jedem Lied.
Ja, Corona als Geschenk, sagst du. Darüber würde ich gerne noch ein bisschen mehr von dir hören.
Ich glaube, Corona hat jeden von uns irgendwie natürlich am Anfang auf dem falschen Fuß erwischt. Es war plötzlich nichts mehr so, wie es vorher war. Alles ist stillgestanden. Und gerade in unserer Zeit habe ich das wirklich als Geschenk empfunden. Die Vorteile und die Nachteile des Sozialstaates sind total durchgekommen. Hilfen wurden ausgeschüttet. Gleichzeitig war alles ein bisschen überregelt, was ich am Anfang verstehen konnte, weil die ersten paar Monate wusste keiner so wirklich, woran wir sind. Nach 6 bis 12 Monaten hätte man sehr vieles anders machen können, meiner Meinung nach. Aber dennoch für mich persönlich war es ein Riesengeschenk. Ich habe die Auszeit genossen. Also natürlich so, ich habe das Glück, dass ich außerhalb von Wien wohne. Wenn ich in einer Gemeindebauwohnung als alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern sozusagen mich durch Corona durchstrudeln muss und nicht weiß, wo das Geld herkommt, ist das eine andere Situation, das ist klar. Bei uns war es so, dass der Staat ausgeholfen hat, die Fixkosten ersetzt hat, der Umsatzersatz hat gut funktioniert. Deswegen hatten wir den Luxus, sozusagen uns einfach Zeit zu nehmen.
Ich möchte jetzt auch auf die Situation in der Ukraine eingehen. Ein Thema, das allgegenwärtig in den Medien ist. Und darüber würde ich auch gern deine Meinung hören. Willst du dich zum Ukraine-Konflikt äußern?
Will ich gern. Ich habe auf dem Musikalbum auch 2 Lieder drauf, die sich jetzt ganz konkret mit der Kriegsthematik eigentlich auseinandersetzen. Die Titel sind Es wird alles gut, heißt ein Lied, und das andere Lied heißt Nur ein Lächeln entfernt. Bei Es wird alles gut ist es so, dass ich aus der Ich-Form, der Du-Form, der Wir-Form und der Ihr-Form jeweils quasi eine Problematik anspreche, die dadurch entsteht, dass wir meiner Meinung nach alle als Menschheit, als Zivilisation, als Individuen eigenartige Denkmuster uns zugelegt haben. Über Erziehung, über Schubladen, über Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und diese Denkmuster, finde ich, gilt es abzulegen. Es kommt auch der Text vor, hätte ich anders gedacht, dann hätte ich es besser gemacht. Hätten wir anders gedacht, hätten wir es besser gemacht. Einstein, glaube ich, hat einen wunderschönen Satz gesagt, der gesagt, die Probleme, die mit unserem Denken entstanden sind, diese Probleme können wir mit dem gleichen Denken nicht lösen, sondern wir müssen diese Probleme mit anderen Denkmustern quasi bearbeiten. Und über den Satz habe ich lange nachdenken müssen und würde fast noch einen Schritt weiter gehen, weil wir können unser Denken nicht ändern, indem wir einfach beschließen, es zu ändern, sondern ich glaube, unser Denken können wir nur durch Bewusstsein ändern. Wenn wir unser Bewusstsein verändern, dann ändert sich unser Denken automatisch. Und zu dem Krieg, der gerade stattfindet, ich finde, den muss man auf verschiedenen Ebenen betrachten. Die Ebene des Krieges ist katastrophal, wenn man sich das vorstellt, dass Menschen sich gegenüberstehen, die sich umbringen wollen, ist absurd. Es ist absurd. Darüber braucht man fast kein Wort verlieren. Also sich so etwas vorzustellen, fällt mir schwer. Die zweite Ebene ist die Ebene, die völlig versagt hat, meiner Meinung nach. Die Ebene der Politik, der Diplomatie, hat versagt. Ich muss es so direkt sagen, anders kann ich es nicht ausdrücken. In diese Ebene, dort fließt ein der Kapitalismus, wirtschaftliche Interessen, geopolitische Interessen, alles das, was ich auf der menschlichen Ebene als Ego bezeichnen würde. Die Leute lieben die Geschichte, sie lieben es, Macht zu erlangen, sie lieben es, politischen Einfluss zu erlangen. Das kommt bei mir im Kabarett auch vor, dass das Thema Verstand einfach wahnsinnig viel macht mit dem Menschen. Und die dritte Ebene, die meiner Meinung nach überhaupt nicht besprochen wird, ist die ganz individuelle Ebene jedes Einzelnen. Man fühlt sich sehr machtlos bei so einer Krise. Ich glaube aber, dass man sehr wohl in einer Position der Macht ist, indem wir beitragen, unser eigenes Bewusstsein zu bearbeiten und zu erhöhen, uns mit uns selbst zu beschäftigen und damit einen Beitrag leisten können, dass das kollektive Bewusstsein sich ein bisschen erhöht. Seit tausenden Jahren gibt es Kriege auf der Welt und die haben sich eigentlich nicht geändert. Die Technik dahinter hat sich geändert. Es ist viel anonymer geworden. Früher sind sich die Leute am Schlachtfeld gegenübergestanden. Heute kannst du jemanden auf 300 Meter Entfernung Böses antun oder noch weiter mit Drohnen kriegen und ich weiß nicht was. Aber die Mechanismen dahinter sind die gleichen und die fußen, glaube ich, in einem Bewusstsein, das auf irgendeiner Frequenz schwingt, das nichts Gutes für die Menschen bedeutet. So habe ich den Eindruck.
Bevor wir das Mikrofon eingeschaltet hatten, Alex, hast du mir erzählt, dass du meditierst. Darüber würde ich gern mehr hören und auch, was Meditation mit dem Thema Gewalt zu tun hat.
Ja, ich meditiere wahnsinnig gern und sehr viel in letzter Zeit. Und da habe ich wirklich große Veränderungen gespürt. So ein konkretes Beispiel. Meine Frau und ich, wir sind gerne ins Kino gegangen, haben uns Filme angesehen und 80% der Filme sind natürlich klassische Jim-Bum-Filme von James Bond angefangen, über, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, diese Dinger. Du sitzt im Kino und betrachtest es als Entertainment, dass Menschen sich gegenseitig Böses antun, was ja eigentlich eigenartig ist. Aber wir lieben natürlich das Happy End trotzdem, gut ausgehen soll schon, weil wir haben ja irgendeinen guten Kern. Aber ich habe mir nur vorgestellt, was ist eigentlich, wenn ein Alien auf dieser Welt landet und im Kinosaal in Auhof landet zum Beispiel, ja? Und sieht als erstes irgendeinen Rambo-Film. Dieses Alien muss ich denken, na, dann bin ich sofort wieder weg von diesem Planeten. Die sind ja total verrückt geworden hier. Ne? Und das ist mir irgendwann auch, ich glaube eben auch durch Meditation, ist meiner Frau und mir ist das so absurd vorgekommen, dass wir diese Gewalt einfach gar nicht mehr ansehen wollen. Wir wollen uns dem nicht aussetzen. Aber wir haben nicht beschlossen, ui, das ist ja Gewalt, wir wollen das nicht mehr sehen, weil man durch das gleiche Denken das nicht auslöschen kann, dieses Problem in deinem Leben, sondern durch die Meditation ist es, glaube ich, gekommen. Wir haben uns frequenzmäßig vielleicht ein bisschen erhöht und dadurch fällt es weg, dass wir diesen Film anschauen wollen. Es fällt auch weg, dass ich einen Plastiksackerl mitten im Wald wegwerfen kann. Sowas kann man nicht machen eigentlich, wenn man halbwegs bewusst durchs Leben gehen möchte. Ich kann keine Bierdose wegwerfen irgendwo. Ich war letztens mit unserer Dorfgemeinschaft im Wienerwald, waren wir Müll sammeln und da ist mir das klar geworden. Und ich denke mir, warum werfen die Leute so viel Müll weg? Es ist, hat ganz oft, glaube ich, mit dem Zustand des Bewusstseins zu tun.
Meine nächste Frage an dich, Alex. Wie und wo lässt du dich inspirieren? Woher bekommst du deine Ideen, deine Einfälle? Wie entsteht ein Kabarettprogramm?
Also die humorigen Einfälle habe ich eigentlich immer beim Schlafengehen. Ich lege mich ins Bett, mein Hirn beginnt zu rattern. Ich überlege mir, was tagsüber so passiert ist. Und dann muss ich nochmal aufstehen und es sofort in mein Telefon sprechen oder aufschreiben, weil ich ganz genau weiß, dass es am nächsten Tag in der Früh weg ist. Und so beim Kabarettschreiben entsteht der Humor eigentlich von innen. Ich habe dann irgendeine kleine Szene mit 5, 6, 7 Sätzen und aus dem dritten Satz entsteht dann ein neues Thema heraus. Dann fülle ich das dort ein, dort entsteht wieder das nächste Thema heraus. Aber einfallen tun mir die Sachen eigentlich immer am Abend. Das ist ganz eigenartig.
Und wie ist das bei der Musik?
Bei der Musik ist es eher so, dass ich in der Stille irgendwo mit mir selbst sitze, die ersten paar Akkorde mache, dann irgendeine Melodie dazu summe und dann warte ich eigentlich, dass der Text kommt. Da habe ich nicht das Gefühl, dass ich so wahnsinnig viel dazu beitrage, sondern durch ein bisschen Geduld und Warten und schauen, was mit der Melodie passiert, fallen mir dann die ersten paar Textzeilen ein und dann entsteht eigentlich das Lied daraus.
Alex, du hast einen Sohn, dem du das klassische, doch recht rigide Schulsystem ersparen wolltest. Erzähl uns darüber. Warum?
Alles, was wir erlernt haben, geben wir an unsere Kinder weiter. Wenn wir die jungen Leute in Ruhe lassen würden, und mit in Ruhe lassen meine ich, dass wir nicht unsere Erziehung auf die Erziehung unserer eigenen Kinder drüber stülpen, dass wir nicht die Schubladen, die wir gelernt haben, an unsere Kinder weitergeben, dass wir unsere ganzen Denkmuster Generationen über Generationen weitergeben, beginnend vom Schulsystem, über die Art und Weise des Zusammenlebens. Wenn wir die Kinder ein bisschen in Ruhe lassen würden und einfach nur beschützen und ein friedliches Umfeld bieten und eine angenehme Art und Weise zu lernen. Also mein Sohn zum Beispiel geht in eine Montessori-Schule und wird recht viel in Ruhe gelassen. Also das erste Lernjahr seines Lebens, weil er eher ein bisschen ein zurückhaltendes Kind war, hat er sich nicht so rausgetraut aus sich heraus und Freunde suchen und hat eigentlich ein Jahr lang ausschließlich gelernt. Der hat den Lernstoff der ersten 2 Jahre in einem Jahr fertig gehabt. Und im zweiten Jahr hat er nichts gelernt, null. Der hat nur Freunde gesucht, wollte nur Fußball spielen gehen, hat sich sozial vernetzt. Und das fand ich so großartig, dass er das in diesem Schulsystem darf. Er darf so sein, wie er ist. Und jedes Kind lernt sowieso automatisch gerne. Aber wenn wir einem 8-Jährigen versuchen, Rechtschreiben beizubringen, wo er vielleicht erst mit 11 oder 12 Lust und Laune dran hätte, nur weil wir Angst haben, dass er es mit 9 noch nicht kann, dann ist das ja unsere Angst. Das hat ja mit dem Kind nichts zu tun.
Jetzt zum Abschluss, Alex. Was würdest du unseren Zuhörern gerne noch sagen?
Den jüngeren Zuhörern würde ich empfehlen, macht das, was euch begeistert. Macht die Dinge, für die ihr brennt. Das macht die meiste Freude und es erfüllt einen und alles rundherum ergibt sich dann meistens von selbst. Ich glaube, es gibt nichts Zacheres, als wenn man 20, 30 Jahre irgendeine Sache macht, die einen nicht begeistert, für die man nicht brennt, nur wenn man sich irgendwann aus irgendwelchen Gründen dafür entschieden hat. Dann würde ich sagen, seid fehlerfreudig. Es gibt in Österreich eine eigenartige Fehlerkultur, finde ich. Fehler zu machen ist das Allerbeste. Sie gehören dazu. Man lernt daraus, man entwickelt sich weiter. Also keine Angst vor Fehlern. Eine der lustigsten und lehrreichsten Episoden meines Lebens sind dann passiert, wenn ich Fehler gemacht habe. Ist halt so. Und macht euer Ding, Leute. Wir brauchen Neuerungen, neue Ideen. Die Welt kann neu erfunden werden. Nur weil uralte Strukturen da sind, heißt das nicht, dass die alle so bleiben müssen, wie sie sind. Neue Ideen müssen her.
Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und beim Kabarettisten und Singer-Songwriter Alex Lovrek bedanke ich mich auch. Alex, ich freue mich, dass du deine Meinungen und Ansichten und Einsichten hier mit uns geteilt hast, wie dein Last Exit aus einer Welt aussieht, die uns nur scheinbar keinen Ausweg lässt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses wirklich sehr schöne Gespräch.
Thanks for listening to Last Exit with Valerie Springer on Campus and City Radio 94.4.